Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Ja, liebe Gemeinde, es ist eine Freude, hier zu stehen und diese Gemeinde zu sehen. Es war so schön zu sehen, als nach wer ist in Hauskreisen gefragt wurde, so viele Hände hochgehen zu sehen. Es ist einfach eine Freude. Als ich mir den für heute vorgeschlagenen Text angeguckt habe, kamen mir auch gleich Assoziationen zum Thema Hauskreis. Immerhin ereigneten sich die Geschehnisse in unserem Bibeltext, den ich gleich lese, nicht in einem Tempel, sondern in einem Privathaus. Jesus und seine Jünger sind bei einem Privatmann zu Gast. Man kannte sich und schätzte sich vermutlich, sonst wäre ja die Einladung nicht ausgesprochen und angenommen worden. Insofern erinnert mich das an einen Hauskreis. Man trifft sich freiwillig, der Mittelpunkt ist Jesus, um seinetwillen findet das Treffen statt. Es ist ein Treffen von Nachfolgern Jesu. In dieser biblischen Geschichte haben sie sich sogar zum Essen getroffen. Bei uns im Hauskreis kommt das eher selten vor, bei Festen eventuell oder Weihnachten. Aber Getränke und was zum Schnabulieren gibt es schon. Also jetzt zum Text. Der Predigttext für diesen Palmsonntag steht in Markus 14, Vers 3 bis 9. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme um euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Um es gleich vorwegzunehmen, die Aussage Jesu am Schluss, dass diese Begebenheit quasi in einem Atemzug mit dem Evangelium erzählt werden wird, hat sich insofern erfüllt, dass wir in allen vier Evangelien einen solchen Bericht finden. Teilweise gleichlautend, teilweise mit etwas anderen Details. Es ist interessant, wie diese das Bild erweitern und vertiefen und doch genügend offen lassen, um nicht die eine oder andere Person eindeutig zu identifizieren oder zu diskriminieren. Ich werde mich heute auf den Bericht in Markus beschränken. Ort des Geschehens ist Bethanien, ein kleiner Ort am Weg nach Jerusalem, den Jesus scheinbar öfter aufsuchte mit Menschen, die ihm sehr nahe standen, wie Maria, Martha und ihrem Bruder Lazarus. Von dort wird Jesus ein paar seiner Jünger aussenden, um in Jerusalem den Ort für ihr Passafest vorzubereiten, was dann zum ersten Abendmahl des neuen Bundes wird. Wir lesen davon nur einige Verse weiter. In anderen Evangelien lesen wir, dass er von dort andere Jünger aussandte, die das Reittier für seinen Einzug in Jerusalem finden sollte. Es ist sein letzter Aufenthalt dort. Er weiß, was ihn erwartet. Den Jüngern hat er es auch vorausgesagt, aber sie haben nicht zugehört, wie wir im Verlauf der Geschichte merken werden. Und wir haben auch in der Schriftlesung gehört, dass die Jünger sich hinterher daran erinnerten, das war doch schon gesagt vorher. Jesus und seine Jünger sind zu Gast bei Simon, der den Beinamen der Aussätzige trägt. Das finden wir recht häufig im Neuen Testament, dass Menschen einen Beinamen haben, der etwas über sie, über ihre Herkunft oder ihren Beruf aussagt. Simon von Kyrene, Josef von Arimathea, Simon der Eiferer und so weiter. Manchmal hilft es auch Menschen, gleichen Namens auseinanderzuhalten. Es gab damals wohl auch schon sowas wie Modenamen und Maria und Simon scheinen da ziemlich vorne in der Hitliste gewesen zu sein. Wir sehen darin auch eine gewisse Vertrautheit der Evangelienschreiber und Leser mit diesen Personen. Schreiber und Leser wussten dann genau, wer gemeint war. Ich nehme an, dass es eher heißen müsste Simon der ehemalige Aussätzige. Denn aufgrund der Reinheitsgebote hätte ein Aussätziger sein Dasein außerhalb der Stadt fristen müssen und keinesfalls in einem Haus in der Stadt leben und dann auch Leute einladen dürfen. Es wird im Text nicht ausgesagt, das muss ich zugeben, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er irgendwann durch Jesus geheilt worden war. Vielleicht war er der aus Markus 1, Vers 40 bis 45, der gesagt hat, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und der sich dann den Priestern gezeigt hatte. Wohlgemerkt, das ist Spekulation, steht nicht in der Bibel so drin. Aber vielleicht erhielt er seinen Namen auch aufgrund einer späteren Erkrankung, das wissen wir nicht. Während des Beisammenseins gab es eine Störung. Das kann auch in einem Hauskreis vorkommen. Wie soll man damit umgehen? Jemand hat einmal als Ratschlag für Hauskreise gesagt, Störungen haben Vorrang. Keiner soll den Eindruck haben, was er sagen oder fragen möchte oder was er sonst auf dem Herzen hat, würde nicht passen oder sei unwichtig. Das soll seinen Platz haben. Es kann dann sein, dass das Thema des Abends ein anderes wird. Manchmal braucht eine Antwort oder eine wertschätzende Betrachtung auch eine längere Vorbereitung oder eine Vertiefung im persönlichen Gespräch und sollte dann nach kurzer Erörterung auch vielleicht dahin vertagt werden. Da braucht man als Hauskreisleiter Weisheit und Führung von Gott. Jesus lässt die Störung zu. Er hätte ja auch gleich wegzucken können, aber das tat er nicht. Die Frau zerbricht über seinem Kopf ein Alabastergefäß und salbt ihn mit dem Inhalt. Alabaster ist eine Gipsart und das Gefäß könnte so ausgesehen haben wie das Bild aus Wikipedia, was ich gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es für mehrfache Verwendung vorgesehen war oder ein Einweggefäß, welches man an einer Stelle zerbrechen musste, um an den Inhalt zu kommen. Letzteres würde aus Konservierungsgründen und aus dem Zusammenhang der Geschichte Sinn ergeben. Es musste also etwas zerbrochen werden, um an seinen wertvollen Inhalt heranzukommen. Es wäre demnach nur für eine einmalige Anwendung vorgesehen. Alles oder nichts. Einmal geöffnet, gab es kein Zurück. Und Jesus lässt es geschehen. Nicht so die Tischgemeinschaft. Schon beim Anblick des Gefäßes, spätestens als die Salbe oder dieses Öl den Duft verströmt, sagt ihnen die Erfahrung, dass hier etwas ungemein Wertvolles über Jesus ausgegossen wird. Narde, ein Salbenpräparat oder Öl aus dem Orient, von einer Pflanze, die in 5000 Meter Höhe im Himalaya wächst, möglicherweise aus Indien, wo Narde bis heute in der ayurvedischen Medizin eine Rolle spielt. Irgendeiner hat sogar ein Preisschild im Kopf. Es ist erstaunlich, was manche Menschen im Kopf haben. 300 Silbergroschen, andere übersetzen 300 Denare. Aus der Geschichte mit den Arbeitern im Weinberg in Matthäus 20, Vers 2 können wir ableiten, dass ein Denar oder Silbergroschen damals ein üblicher Tagelohn war. 300 davon wäre, das Salböl hatte also den Wert eines Jahreslohns. Woher sie es hatte, wird nicht gesagt, spielt auch keine Rolle. Wenn ich den Wert auf heute umrechne, mit dem Mindestlohn von 13,90 Euro pro Stunde, 10 Stunden Arbeit am Tag und 300 Tage ohne Sonntage und Feiertage, ergibt das annähernd 42.000 Euro. Also etwa einen Mittelklassewagen oder 10 Kreuzfahrten Basispreis pro Woche für eine Person. Ansonsten kann jeder mal an sein Bruttojahresgehalt als Anhaltspunkt denken. Und das alles wird in ein paar Minuten auf eines Mannes Haupt gegossen. Und sofort haben die Männer in der Umgebung der Frau Alternativvorschläge, was man stattdessen damit hätte tun sollen. Zum Beispiel eine Großspende für den guten Zweck, vielleicht noch steuerlich absetzbar. Sie nennen das Tun der Frau Vergeudung oder Verschwendung und machen ihr entsprechende Vorwürfe. Hallo? Geht es nicht hier um Jesus? Kann etwas für Jesus vergeudet sein? Vielleicht geht es euch auch wie mir, dass ihr euch an Situationen erinnert, wo es andersherum war, wo ihr bei euch gedacht habt, das ist doch übertrieben, das ist doch eine Verschwendung von Mitteln oder Talent. Ich muss bekennen, dass ich oft mehr bin wie die Jünger. Da ist also bei mir noch viel Platz nach oben. Wie oft wissen wir besser als andere, was sie mit ihrem Geld oder ihren Möglichkeiten anfangen sollten, gerade wenn es um Investitionen ins Reich Gottes geht. Vielleicht habt ihr euch auch an Geschichten von Menschen erinnert, Lebensbildern, wo das auch so war. Ich dachte an Charles Thomas Studd aus England, dessen Lebensbild ich als junger Mensch gelesen habe und in Kinderstunden und Jugendkreisen erzählt habe. Er gehörte zu den seinerzeit berühmten Cambridge Seven, die als Absolventen dieser Elite-Uni und teilweise als Spitzensportler ihrer Zeit dem Ruf in die Mission nach China gefolgt sind, zu Hudson Taylors China-Inland-Mission, heute OMF. Ihr Zeugnis hat damals, das ist schon ein paar Jahre her, 1855, geradezu weltweites Aufsehen erregt. C.T. Studd verzichtete sogar auf ein großes Vermögen und spendete es der Mission. Er ging später noch nach Indien und Afrika in den Kongo, uns auch bekannt. Und ist der Gründer der Missionsgemeinschaft WEC. Ein anderer der sieben wurde später der Nachfolger von Hudson Taylor in der Leitung des Missionswerkes. Alle, ihr seht da auf dem Bild einmal die Porträts vor der Ausreise und auf dem größeren Bild, wie sie dann kurze Zeit später landesüblich in China aussahen, weil die China-Inland-Mission eben ja den Chinesen gleich und ähnlich kommen wollte und nicht als Europäer oder Langnasen. Alle blieben ihr Leben lang im Einsatz für Gott. Keiner machte die Karriere, die ihm sein Uni-Abschluss ermöglicht hätte. Verschwendung? Vielleicht kennt noch jemand den Film Die Stunde des Siegers oder Chariots of Fire mit seiner berühmten Titelmusik von Vangelis. Er beschreibt einen Teil des Lebens von Eric Liddell. Nächste Folie bitte, der bei den Olympischen Spielen in Paris 1924 die Goldmedaille über 400 Meter gewann. Eigentlich waren die 100 Meter seine Paradedisziplin gewesen und er war dafür nominiert. Aber die Vorläufe waren an einem Sonntag, den er als Christ heiligen wollte und deshalb dort nicht antrat. Ein anderer trat ihm seinen Startplatz bei den 400 Metern ab, wo die Läufe wochentags waren, und Liddell gewann Gold. Ein Jahr später, 1925, ging er als Missionar ebenfalls nach China und diente dort treu, bis er 20 Jahre später in einem japanischen Gefangenenlager verstarb. Vergeudung? Was ist uns Jesus wert? Was war er seinen Jüngern wert? Die, die hier wohlfeilen Rat für die Frau hatten. Judas hat ihn verraten. Das wird uns sogar in Markus gleich im auf unseren Abschnitt folgenden Versen berichtet. Steht da sogar ein Zusammenhang, dass Jesus nach dieser Geschichte bei ihm unten durch war? Und die anderen Jünger, wenig später am nächsten Abend im Garten Gethsemane, bei der Gefangennahme Jesu, suchten sie alle das Weite, ausnahmslos. Und Petrus verleugnete ihn zudem noch wenig später dreimal, nachdem er zuvor noch behauptet hatte, bereit zu sein, für ihn zu sterben. Hatten sie also ein Recht, die Frau anzufahren? Jesus stellt sich zu der Frau. Er sagt, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Da liegt so viel Liebe und Wertschätzung darin. Bei guten Werken denken wir oft vorrangig an Werke an bedürftigen Mitmenschen. Aber wir lernen hier, ein gutes Werk ist auch das, was man für Jesus tut. Ja, natürlich, Jesus ist heute nicht sichtbar bei uns. Das macht es etwas schwerer. Es gilt auch, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Aber trotzdem, unsere Motivation sollte sein, das Beste, was ich habe, für Jesus. Ein Zitat aus einem Weihnachtsmusical. Zuerst für Jesus, nicht für die anderen. Ja, das gilt auch dann und gerade, wenn die Gabe aus einem Zerbruch kommt. In Psalm 51, 19 heißt es, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Es gibt Situationen, da muss Jesus den Vorrang haben. Da geht es um ihn selbst, wie bei dieser Frau. Jesus sagt, ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ich lese daraus zweierlei. Erstens werden wir es anscheinend bis zu Jesu Wiederkunft nicht schaffen, Armut zu beseitigen. Schon in 5. Mose 15, 11 ist das ausgedrückt, es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Das soll nicht zur Resignation führen, können ja eh nichts ändern, aber zur Bekenntnis, dass es eine bleibende Aufgabe sein wird. Erst recht für Jünger Jesu. Der Vers in Mose endet dann mit, darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Land. Zweitens, den Armen zu helfen, ist eine Willenssache. Manchmal will man, manchmal will man nicht. Muss man immer wollen? Tatsächlich kann ein Nein sogar richtig sein, wenn es einen selbst über eine Grenze bringt, finanziell oder kräftemäßig. Und das Gute, was man einem anderen tun kann, muss nicht das Gleiche sein, was der sich wünscht. Der Gelähmte am Tempel erwartete ein Almosen. Stattdessen heilte Petrus ihn in der Kraft Jesu. Er musste danach aber auch selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. Wie ist es mit einem Einkauf statt Geld oder einem Besuch oder Begleitung beim Ämtergang? Heute geraten die Armen uns manchmal aus dem Blick. Wir verlassen uns darauf, dass es staatliche Systeme gibt, die ihnen helfen. Und wir sehen die Not nicht. Oder wir blicken bei der Flut von Bildern von Nöten in der Welt in den Nachrichten nicht mehr durch. Da müssen wir uns neu den Blick öffnen lassen für die Armen, denen wir unsere Hand auftun sollen. Jesus ergänzt aber auch, mich habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Wir wissen nicht genau, ob er hier auf seinen Tod oder auf seine Himmelfahrt anspielt, vielleicht beides. Er weist seine Jünger erneut darauf hin, dass sein Tod bevorsteht. Diese Salbung sieht er eindeutig in Bezug auf sein bevorstehendes Begräbnis. Insofern ist das Handeln der Frau auch prophetisch, ob sie sich dessen bewusst war oder nicht. Ich denke, Gott, der Heilige Geist, hat das so geführt. Und Jesus nimmt das auf, stellt sich dazu. Im Alten Testament ist im Hohelied ein Satz eingeflossen, der dort eindeutig zum Zusammenhang des zärtlichen Umgangs zweier Liebender passt. Er kann aber auch prophetisch im Hinblick auf Jesus gedeutet werden. Hohelied 1, Vers 2. Solange der König beim Mahle war, gab meine Narde ihren Duft. Jesus als der königliche Bräutigam. Ich staune über die Bibel. So ist das Handeln der Frau auch eine Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie. Vielleicht hatte die Frau auch besser zugehört, was Jesus über seinen Tod gesagt hatte und handelte entsprechend. Die Zeit, in der man Jesus auf Erden etwas Gutes tun konnte, lief ab. Wir wissen heute in der Nachschau, dass die Frau die letzte Chance genutzt hatte, Jesus etwas Gutes zu tun. Jesus würde nicht noch einmal so nach Bethanien kommen. Wie schon gesagt, ob sie sich dessen bewusst war, wissen wir nicht. Das ist auch nicht entscheidend. Sie hat durch ihr Handeln den Jüngern eine Predigt gehalten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen haben. Darum wird überall, wo das Evangelium gepredigt wird, auch von dieser Frau berichtet, uns zum Zeugnis. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.